Ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn mal einer Kanzler wird, dann der. Das habe ich schon von ziemlich vielen Leuten über Kevin Kühnert gehört. Und egal, wie man jetzt inhaltlich zu ihm steht, dass er ein enormes politisches Talent ist, da sind sich im Grunde alle einig. Aber statt weiter rauf auf der politischen Karriereleiter, zieht Kevin Kühnert jetzt erstmal die Reißleine. Er hört als Generalsekretär der SPD auf und will im nächsten Jahr auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Und das hat auch ziemlich viele relativ kalt erwischt. Wir hören mal seinen Parteikollegen Dirk Wiese.
Wenn jemand wie Kevin Kühnert, der Politik mit Leidenschaft betreibt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche so eine Entscheidung für sich trifft, aus gesundheitlichen Gründen, dann muss man auch mal in diesem Politikbetrieb kurz innehalten und das erstmal sacken lassen.
Darum wird es heute gehen hier im Podcast um Kevin Kühnerts Rückzug aus der Politik, was das für die SPD bedeutet, weniger als ein Jahr immerhin vor der Bundestagswahl und natürlich auch, wie es jetzt weitergeht, was von seinem Nachfolger Matthias Miersch zu erwarten ist. Und wir wollen aber auch noch ein bisschen grundsätzlicher darüber sprechen, ohne jetzt über die gesundheitlichen Gründe von Kevin Kühnert zu spekulieren. Wie steht's eigentlich um psychische Gesundheit in der Politik? Ist das eine Branche mit besonders hohem gesundheitlichen Risiko? Und das ist noch nicht alles. Jetzt kommt Thema 3. Danach erklären wir noch, warum der Wald in Deutschland zurzeit keine große Hilfe mehr beim Klimaschutz ist. Das ist nämlich eine ziemlich beunruhigende Erkenntnis der großen Waldinventur, die gerade stattgefunden hat. Also volles Programm am 8. Oktober 2024 hier bei der Tag. Und mein Name ist Josephine Schulz. Hi.
Das ist eine verdammt große Verantwortung. Aber manchmal gibt es sowas vielleicht wie Schicksal im Leben. Und deswegen jetzt, so nach 2-mal Schlafen, ist mir klar, das ist echt eine große Herausforderung und die will ich mir stellen. Mit voller Kraft und mit vollem Einsatz.
So klingt der neue Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch. Diese volle Kraft, diese volle Energie, die man angesichts der doch ziemlich miesen Umfragewerte wahrscheinlich braucht, wenn man die Aufgabe hat, die SPD wieder ins Kanzleramt zu führen, die kann oder konnte Kevin Kühnert, wie er selber in seiner Erklärung gesagt hat, nicht mehr aufbringen, beziehungsweise die brauche er, um selbst gesund zu werden. Bevor wir jetzt gleich auch natürlich drüber sprechen, wer eigentlich Matthias Miersch ist und was der jetzt vorhat, wie der diese riesige Aufgabe stemmen will, würde ich aber schon gerne kurz bei Kevin Kühnert und seinem Rückzug bleiben, weil das doch eine Nachricht gestern war, die ganz schön eingeschlagen hat. Tom Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio habe ich mir da als Experten zur Seite geholt. Tom, was meinst du, wie schlimm ist dieser Verlust, dieser Rückzug von Kevin Kühnert für die SPD?
Ja, der ist schon groß. Also selbst Menschen, die nicht in der SPD sind, beschreiben Kevin Kühnert ja als politisches Ausnahmetalent. Kevin Kühnert hat die Partei schon, bevor er in der Mutterpartei eine Karriere gemacht hat, als Generalsekretär ja sehr geprägt. Als Juso-Vorsitzender hat damals die Anti-GroKo-Kampagne gemacht, hat wirklich die Parteitage belebt und gerade auch die Jüngeren elektrisiert. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Figur gewesen, wirklich eine Identifikationsfigur, vor allem auch für ganz viele jüngere Abgeordnete, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzen. Also der Verlust von Kevin Kühnert ist schon ein großer.
Jetzt hast du auch gesagt, enormes politisches Talent, das würden glaube ich alle sagen. Gleichzeitig waren ja jetzt die Wahlergebnisse mit ihm als Generalsekretär nicht so mega bombig. Also war er in diesem Job nicht so das große politische Talent oder war das nicht der richtige Job für ein so großes Talent?
Ja, das ist eine gute Frage. Kevin Kühnert wurde ja oft darauf angesprochen. Es gab auch Kritik, auch in den eigenen Reihen nach dem Europawahlkampf und nach der Europawahl, die nicht gut ausgegangen ist für die SPD. Kevin Kühnert hat immer versucht, und das nehme ich ihm auch ab, wirklich zu gucken, woran lag es denn jetzt genau? Und da sieht er Punkte und hat auch Punkte gesehen in der Kampagnenorganisation, die nicht optimal waren. Und dann sind natürlich viele andere Faktoren auch entscheidend. Der Streit in der Ampel zum Beispiel, die schlechten Umfragewerte des Bundeskanzlers. Das sind natürlich Dinge, die kann man als Generalsekretär ja kaum auflösen. Und mit denen sah er sich aber auch konfrontiert. Also da gab es schon ein aufrichtiges Ringen aus meiner Sicht, zu gucken, woran liegt's, was kann ich besser machen als Generalsekretär mit der Verantwortung und mit dem Einfluss, mit der Macht auf die Strategie, die ich auch habe. Und er ist aber zu dem Schluss gekommen, dass er dafür die politische Verantwortung zwar trägt, aber nicht viel hätte besser machen können. Und deswegen ist er bis zum Ende ja auch dabei geblieben, dass er den Job gerne weitermachen möchte. Und nun kamen eben gesundheitliche Gründe dazu, die denn doch das Aus für ihn jetzt erstmal bedeuten.
Er hat sich ja von einem sehr vehementen Gegner der GroKo und auch von Scholz im Grunde zu einem entwickelt, der die SPD-Politik, der den Kanzler, die Ampelregierung sehr verteidigt hat oder verteidigen musste. Hat er sich da als Person oder in seinen Ansichten sehr verändert, würdest du sagen, oder musste er sich eher für dieses Amt sehr verbiegen?
Ich glaube, er hat eine andere Rolle gespielt. Also er hat seine Rolle als Juso-Chef schon so begriffen, wirklich der Mutterpartei ziemlich Feuer unterm Hintern zu machen. Und das ist ihm ja auch mal mehr und mal weniger gelungen. Als Generalsekretär ist er natürlich eingebunden, wirklich in die Parteizentrale, in das Willy-Brandt-Haus. Er ist da in einem engen Austausch mit zwei Vorsitzenden und mit den Regierungsmitgliedern und mit den anderen Gremien in der Partei. Und dementsprechend hat er seine Rolle da schon verändert. Es wäre unüblich, im Grunde als Generalsekretär permanent irgendwie gegen die eigene Partei in die öffentliche Debatte zu ziehen. Das würde am Ende der Partei nicht nutzen. Und ich glaube, da hat wahrscheinlich Kevin Kühnert sich auch manchmal auf die Zunge gebissen. Er ist kein anderer Mensch geworden. Ich glaube, er hat schon auch Schwierigkeiten gehabt mit manchen Entscheidungen, die da getroffen wurden in gemeinsamen Kompromissen mit den anderen Ampelpartnern. Aber seine Rolle ist eben, die SPD stark zu machen, die SPD stark in der Debatte zu halten und die SPD eben auch zu verteidigen und manchmal vielleicht auch mit etwas geballter Faust in der Tasche.
Matthias Miersch soll jetzt der neue Generalsekretär werden, wurde heute auch offiziell vorgestellt. Der ist jetzt für uns und für euch wahrscheinlich auch kein ganz Unbekannter, ist häufig bei uns im Programm für Interviews, aber der breiten Bevölkerung vielleicht noch nicht so super bekannt. Deswegen, was muss man über Matthias Miersch wissen?
Ja, es stimmt, dass Matthias Miersch irgendwie so ein Kandidat aus der zweiten Reihe ist und das auch schon lange. Also er ist ja jetzt gerade Vize-Fraktionschef und es gab auch immer Leute, die gesagt haben, der wird mal eines Tages und der könnte auch das und das machen und so weiter. Aber er ist jetzt auch schon 55 und irgendwie hat es nie geklappt, in die erste Reihe zu kommen und dementsprechend ist er wahrscheinlich jetzt irgendwie auch froh, auch wenn auch die Umstände nicht gut sind für die Partei und auch er und Kühnert sind befreundet. Also das ist alles auch irgendwie hart, glaube ich, persönlich und trotzdem hat er jetzt diese Chance. Und was ihn auszeichnet, das hat Lars Klingbeil nochmal so zusammengefasst, im Grunde, dass er sofort einsetzbar ist. Also er kennt die Partei, er ist breit vernetzt in der Fraktion, bis in die Bundesländer, er wird als debattenstark wahrgenommen und auch als kampagnenfähig, also alles Dinge, die jetzt wichtig sind, ein Jahr vor der Wahl, auch in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit Friedrich Merz und der Union.
Aber er ist ja auch wieder ein Parteilinker vom ganz linken Lager. Das heißt, da muss wieder jemand, der inhaltlich auf der ganz anderen Seite steht als der Kanzler sozusagen, das alles zusammenhalten, alles verteidigen, was da passiert. Warum hat man sich dazu entschieden? Oder ist das auch eine Strategie, um die Linken irgendwie ruhig zu stellen?
Also es ist sicherlich für so eine große Partei mit vielen verschiedenen Strömungen schon wichtig, dass auch in der Führung das irgendwie sich wiederfindet. Also dass da Leute aus dem konservativen Teil sind und Leute aus dem linken Flügel. Bei Matthias Miersch kommt, glaube ich, ein inhaltlicher Aspekt dazu, der für die Partei nicht uninteressant ist. Er hat sich sehr stark engagiert in den letzten Jahren im Bereich Energiepolitik, Umweltpolitik, aber immer auch stark verknüpft mit Sozialpolitik. Er hat zum Beispiel beim Heizungsgesetz dafür gesorgt, nachdem das ja relativ missraten irgendwie an die Öffentlichkeit kam und die Aufregung groß war, hat er sich sehr stark gemacht und auch für die SPD verhandelt, dass die sozialen Abfederungen noch dazukommen. Also dass den Leuten im Grunde die Angst genommen wird, dass durch die technologischen Anforderungen, die Klimaanforderungen, die es gibt, dass dadurch Leute sich irgendwie hängen gelassen fühlen oder den finanziellen Ruin fürchten. Also das ist so ein Punkt, der, glaube ich, auch inhaltlich wichtig ist, für die SPD das zusammenzubringen. Und klar ist aber auch wichtig, die verschiedenen Flügel abzubilden. Und da hat man sich jetzt wieder quasi für den linken Kandidaten entschieden für das Amt des Generalsekretärs.
Und weiß man schon, was er jetzt machen will? Also du hast schon gesagt, was für Schwerpunkte man sich vielleicht aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung erwarten könnte. Aber weiß man schon, was er vielleicht auch anders machen wird als Kevin Kühnert?
Er wird sicherlich ein paar andere Themen noch stärker gewichten. Also ich glaube schon, das klang heute auch so durch, das Thema Wirtschaft, das treibt ihn um. Also da geht es um Jobs, um Industriearbeitsplätze, um eine gute Bezahlung, darum, dass sich niemand abgehängt fühlt. Also klassische Themen der sozialen Gerechtigkeit, die ja irgendwie immer mit der SPD verbunden werden, wenn auch manchmal sehr diffus. Und ich glaube, das will er jetzt konkreter machen. Gleichzeitig nimmt er natürlich jetzt das auf, was Kevin Kühnert schon vorbereitet hat. Die Planung für die Kampagne, das läuft ja alles schon und da wird jetzt auch Matthias Mirsch nicht von vorne anfangen müssen, sondern guckt sich jetzt an, was da vorbereitet wurde und wird das dann weiterentwickeln und dementsprechend ja, ist die Aufgabe wirklich gigantisch, die da jetzt vor ihm liegt, aber er wirkte heute so bei der Vorstellung vor der Presse, als hätte er da auch große Lust drauf.
Also du glaubst, der ist eine gute Wahl, aus Sicht der SPD?
Aus Sicht der SPD glaube ich, dass das jetzt eine pragmatische und gute Wahl ist, weil das auch das, was Lars Klingbeil gesagt hat, ist ja nicht zu unterschätzen. Es waren ja auch andere Namen so im Raum, die gestern so durch das Berliner Regierungsviertel irgendwie so rumwaberten und das sind teilweise Personen gewesen, die auch ein klares Profil haben, die auch geschätzt werden in der Partei, aber die entweder noch relativ jung sind oder nicht so gut vernetzt. Und das Telefonbuch von Matthias Mirsch wird gut gefüllt sein. Der kann jeden anrufen, der kennt den Kanzler, der kennt Lars Klingbeil, die kommen ja beide auch aus Niedersachsen. Also ich glaube, da ist jetzt einfach jemand, der sich nicht lange orientieren muss. Und ich glaube, in dieser Phase, in der die Partei gerade steckt, mit den schlechten Umfragewerten, es muss jetzt irgendwie losgehen. Das erwartet ja auch die Parteibasis, dass man da jetzt irgendwie erkennbar wird und irgendwie auch zeigt, wofür man steht. Und ich glaube, dass Matthias Mirsch dafür sicherlich geeignet ist.
Tom, dann ganz vielen Dank dir.
Danke auch.
Ich will hier aber auch sehr klar sagen, Politik ist nicht alles.
Das hat Lars Klingbeil, der Parteichef, gesagt zum Rücktritt von Kevin Kühnert gestern. Jetzt wissen wir nicht, was genau die gesundheitlichen Gründe sind, auch wenn es in manchen Medienberichten heißt, dass es wiederum aus der SPD heiße, es gehe um psychische Gründe. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht spekulieren. Ich finde auch, das geht uns nichts an. Wenn das jemand nicht von sich aus öffentlich macht, dann ist das auch einfach Privatsache. Wir wollen an der Stelle aber trotzdem auch losgelöst von Kevin Kühnert nochmal einen kleinen Schlenker machen. Denn es gab in den letzten Jahren durchaus einige Politiker und Politikerinnen, die sich zurückgezogen haben oder die sich eine Zeit lang eine Auszeit genommen haben aus gesundheitlichen Gründen und viele auch wegen psychischer Belastung, wegen Burnout, wegen Angstzuständen oder Überlastung und die das öffentlich gemacht haben. Michael Roth ist ein Beispiel von der SPD oder die Berliner Grünen-Politikerin Antje Kappeck oder auch Sarah Wagenknecht und es gibt noch einige weitere Beispiele. Und deshalb habe ich mir Jan Kalbitzer eingeladen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt und Geschäftsführer des Zentrums für seelische Gesundheit Braunschweig. Und ihn habe ich gefragt, ob die Politik ein Arbeitsbereich ist, der krank macht oder ein Arbeitsbereich, der ein besonders hohes Risiko zumindest für psychische Belastungen birgt.
Grundsätzlich muss man sagen, dass viele Menschen in der Politik sehr robust sind und ausgezeichnete Ressourcen haben. Und das hängt häufig damit zusammen, dass viele dieser Menschen aufgrund ihrer Werte in die Politik gehen. Es gibt natürlich auch Machtpolitiker und Menschen, die einfach Geld verdienen wollen. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschen, die gehen aufgrund ihrer Werte in die Politik. Und das ist grundsätzlich eine wichtige Ressource, die gesund hält, wenn man werteorientiert handelt. Wenn man sagt, das sind meine Werte, nach denen möchte ich handeln. Und auch das Gefühl hat, mit diesen Werten das bewegen zu können.
Aber heißt das auch im Umkehrschluss, die Gefahr wird höher, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts bewegen?
Genau, das erlebe ich oft. Also ich habe einige Parlamentarier begleitet und auch Menschen in Ministerien durch krisenhafte Zeiten. Und häufig war der Punkt, der es dann zum Kippen gebracht hat, der, dass man gemerkt hat, es ist vieles schon abgesprochen, das ist das eine. Und das andere ist, dass diejenigen, die in der Opposition sind, oft gar nicht so viel bewegen können. Klar kann man da Anträge reinbringen oder man kann auch Kritik üben, aber letztendlich ist man sehr beschränkt in dem, was man tun kann. Und innerhalb der Machtgefüge, oft ist es in den Parteien ja auch schwierig, weil es festgefahrene Machtgefüge gibt, ist es auch manchmal schwer, die Dinge durchzusetzen, die man eigentlich glaubt, den Menschen, die einen gewählt haben und denen gegenüber man verantwortlich ist, auch umsetzen zu können. Und dann merkt man so, ich kann gar nicht mehr nach meinen Werten und auch dem Auftrag, den ich meiner Meinung nach habe, handeln. Und das wird dann oft zu einem großen Problem.
Aber auch wenn, so verstehe ich Sie jetzt, der Idealismus sozusagen so eine gewisse Resilienz vielleicht auch schafft oder einem eine gewisse gewisse Stärke gibt gegenüber psychischen Erkrankungen, Problemen, ist das ja doch ein Job. Also ich stelle mir das super anstrengend vor, was die für ein Arbeitspensum haben. Dann auch dieses die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehen, ständig kritisiert werden oder mit Social Media jetzt auch richtig angefeindet und bedroht zu werden. Kann man vielleicht doch sagen, es gibt spezielle Faktoren in der Politik, die ein gewisses Risiko darstellen, die ja die Wahrscheinlichkeit für solche Erkrankungen erhöhen?
Natürlich sind da viele sehr belastende Faktoren. Aber man muss sagen, wenn Menschen sinnhaft handeln, dann ist das sehr gesund haltend. Es gab den Psychiater Viktor Frankl, der war selbst Holocaust-Überlebender, und der hat das mal ungefähr so formuliert: Wer ein Weshalb hat, übersteht jedes Wie. Das heißt, wenn Sie eine Raison d'être, einen Sinn haben, dann können Sie sehr viel aushalten. Und in der Politik ist es tatsächlich auch so, dass viele Menschen einfach auch vorher rausgefiltert werden. Also diejenigen, für die das zu belastend ist, die verlassen das politische Geschäft auch vorher oder gehen gar nicht so weit oder sehen schon am Negativvorbild, da möchte ich gar nicht hin. Sie haben also in der Spitzenpolitik oft Menschen, die tatsächlich schon aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten vorgefiltert sind und da auch reinpassen. Und diese Belastungen, die natürlich da sind, also die Anfeindungen, auch der sehr vielen Arbeit, sie sind ja sehr viel unterwegs auch, müssen sehr viel reisen, haben also nicht immer so einen richtigen Fixpunkt, an dem sie sind. Sie ernähren sich nicht immer gesund. Sie haben also eine enorme Belastung, die dem auch oft dann einfach auch schon gewachsen sind, von ihrer Grundkonstitution her.
Wobei wir ja auch in den, also mein Eindruck war, in den vergangenen Jahren doch mehr Menschen innerhalb der Politik hatten, die das öffentlich machen, die sich zurückziehen, zumindest für eine Zeit, weil sie sagen, ich schaffe das einfach körperlich nicht mehr oder das ist mir zu viel oder weiß nicht was. Glauben Sie, das ist, weil das weniger tabuisiert ist als früher, auch solche Probleme öffentlich zu machen? Oder nehmen die doch auch tatsächlich zu, weil sich vielleicht der Politikbetrieb auch einfach ändert?
Also das eine ist der offene Umgang damit, den ich sehr schätze. Angela Merkel zum Beispiel ist ja sehr offen mit ihrer Belastung umgegangen, als sie diese Zitteranfälle hatte und sie hat über den Druck gesprochen, den das für sie bedeutet hat, hat ihre Arbeit aber weiter fortgesetzt. Das ist der eine Fall. Was mir aber auch auffällt, ist, dass es immer wieder auch gerade jüngere Politikerinnen und Politiker gibt, die mit einem sehr großen Versprechen antreten, also die sehr charismatisch sind und die dann ausbrennen, wenn sie in eine Funktion geraten, wo sie eigentlich längerfristig das einlösen müssten, was lange Zeit auch das Versprechen war, was sie mit sich getragen haben.
Inwiefern?
Wenn also dieses Charismatische nicht eingelöst werden kann. Naja, dass man an, also so Hoffnungspolitiker, wo man denkt, Mensch, die werden die großen Lösungen unserer Zeit vielleicht bringen können. Und wenn dann so eine längerfristige, kontinuierliche Arbeit ansteht, dass es dann sehr schnell erschöpfend wird, weil es eben eine andere Form ist. Es ist eine andere Form des Arbeitens, charismatisch Menschen mitzuziehen, vielleicht auch für eine Kampagne zu begeistern und eine Veränderung herbeizuführen, ist eine ganz andere Art des Arbeitens, als kontinuierlich in einer Spitzenposition auszuhalten. Das sehen wir oft, dass bei konservativen Politikern, die einem langweilig erscheinen, viel besser möglich ist. Also ich würde mal sagen, wenn wir diesen Vergleich nehmen, Kevin Kühnert und Olaf Scholz, der Scholz ist vielleicht kein Charismatiker, der die Menschen so mitreißt und so eine große Veränderung bewirken kann, aber er kann extrem zäh lange in einer Position aushalten, auch wenn er ganz viel Gegenwind bekommt. Und der Kevin Kühnert war vom Politikertyp her eher jemand, der sehr mitreißen konnte, sehr charismatisch sein konnte, für den dann vielleicht aber auch so eine Position, in der er einfach sehr viel aushalten, verbinden muss, viel belastender ist. Wir wissen das in seinem konkreten Fall nicht, aber ich erlebe das immer wieder, gerade auch bei Nachwuchspolitikerinnen und Politikern, die so sehr viel in der Veränderung sind, auch gerade in sozialen Medien, wo es sehr viel um emotionale Bewegung geht, dass es denen dann manchmal sehr schwer fällt, wenn es einfach darum geht, vielleicht auch mit weniger Aufmerksamkeit und viel Gleichmäßigkeit einfach so einen sehr harten, teilweise auch routinierten Job durchzuhalten.
Das ist ja jetzt das Bild, was Sie schildern, was die Erwartungen, die Politikerinnen und Politiker dann selbst darstellen. Erwarten wir dann vielleicht umgekehrt auch zu viel von den Politikern? Sehen wir zu wenig den Menschen hinter den Politikern? Frage ich jetzt auch als Medienperson. Ne? Wir erwarten ja auch, dass die 24/7 für uns zur Verfügung stehen, wenn wir anrufen und ein Interview haben wollen.
Da sehe ich ein sehr großes Problem in den sozialen Medien, weil da so eine Illusion der Intimität entstanden ist. Also in sozialen Medien haben Sie gerade viele der jüngeren Politikerinnen und Politiker, die da sehr verfügbar sind, die auch persönlich antworten. Es ist also ein Gefühl von direkter Verbindung mit den Leuten aus der Spitzenpolitik, und andersrum entsteht auch bei Menschen der Spitzenpolitik das Gefühl, ständig antworten zu müssen. Eine Sache, die ich Menschen beibringe, die in den Politikbetrieb gehen, ist zu sagen, sie dürfen auch eine Antwortnachricht haben auf ihre E-Mails, dass die E-Mail eingegangen ist, sie aber nicht immer sofort antworten können, weil die Erwartung da ist. Also Menschen schreiben E-Mails an Menschen aus der Politik, an Spitzenpolitikerinnen und Politiker und denken, ich kriege da jetzt eine Antwort, ich habe ja eine E-Mail dahin geschrieben, und sind dann enttäuscht. Also die Illusion der Verfügbarkeit ist für beide Seiten eine große Belastung, sowohl für Menschen in Spitzenpolitik, die das Gefühl haben, ich muss verfügbar sein, ich muss resonant sein und darauf antworten, als auch die Menschen, die denken, warum antwortet der mir denn nicht?
Das hätte ich Sie jetzt auch gefragt, ob es da gute Strategien gibt, in so einem Job damit umzugehen oder vielleicht resilienter zu werden gegenüber dem Stress, gegenüber den Anfeindungen, dem Zeitdruck. Sie haben jetzt schon gesagt, Social Media ist ein ganz großes Problem. Also wäre dann die Lösung einfach rausgehen auf Twitter, oder was raten Sie den Menschen noch? Raten Sie ihnen, okay, fahren Sie einfach mal in Urlaub, Handy aus, egal was in der Welt passiert?
Das hilft in der Regel nicht, einfach mal in Urlaub zu fahren. Das Beste, was man tun kann, um damit umzugehen, wenn die Welt zu nahe kommt, und das passiert in der Spitzenpolitik ja häufiger. Es gab Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die berichtet haben, wie sie während der Corona-Proteste im Parlament saßen und gemerkt haben, hier geschieht gerade Geschichte. Wir sind Teil davon mit unseren Entscheidungen, und das ist eine enorme Belastung. In dieser Zeit ist es ganz wichtig, diese Dinge nicht allein zu tun. Ich empfehle immer, wenn man auf Social Media Antworten schreibt, sich nicht alleine dahin zu setzen, sondern mit einer anderen Person zusammen. Das kann jemand aus dem eigenen Team sein, das können auch Angehörige sein, überlegen, wie antworte ich da drauf? Was macht das mit mir? Und allein die Reflexion hilft, Abstand zu gewinnen zu der Welt da draußen. Also sich dem nicht alleine auszusetzen, am besten auch nicht früh morgens oder abends. Und das gilt übrigens auch nicht nur für Menschen in Spitzenpolitik, das gilt für viele andere auch, sich der Welt da draußen nicht alleine auszusetzen, sondern besser im Team, weil man, indem man darüber redet mit Menschen, mit denen man direkt zusammen ist, Abstand dazu gewinnen kann.
Wir haben jetzt sehr stark über Social Media gesprochen und jetzt auch über Strategien, wie man damit umgehen kann. Hätten Sie eine Idee, wie man strukturell vielleicht was verändern könnte? Also ich erinnere mich, als die Ampelregierung angetreten ist, haben Sie noch gesagt, wir wollen keine Nachtsitzungen zum Beispiel, ne? Weil ja auch regelmäßig im Parlament Menschen umgekippt sind. Könnten Sie sich da Dinge vorstellen, die gut wären für die seelische Gesundheit, sage ich mal?
Das ist immer so leichter gesagt als getan. In der Spitzenpolitik muss man fähig sein, sehr hart arbeiten zu können. Das ist genauso wie im Top-Management. Das wird sich auf lange Sicht auch nicht ändern. Das sind keine Jobs, die 9-to-5 sind. Das muss man aushalten können. Das heißt, man muss leider harterweise sagen, bestimmte Jobs in unserem Land, zum Beispiel in der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers oder auch in Ministerien, die sind nur machbar, wenn man in der Lage ist, auf dem Autositz zu lesen, will ich mal sagen, wenn Sie an einer Spitzenposition sind, ohne dass Ihnen übel wird. Und wenn Sie mit wenig Schlaf auskommen können, auch über einen längeren Zeitraum. Also da muss man einfach eine sehr gute Grundkonstitution haben. Das hat ja auch Kevin Kühnert mal beschrieben, dass er zum Beispiel, als er angefangen hat, in der Spitzenposition zu sein, weniger Alkohol getrunken hat, sich besser ernährt hat und immer seine Wanderstiefel mit dabei hatte, damit er sich jederzeit auch bewegen kann. Man muss also viel mehr auf sich achten. Man braucht aber grundsätzlich auch eine sehr robuste Grundkonstitution. Und das ist auch eine generationelle Frage. Also es ist einfach so, dass die älteren Generationen noch mehr gelernt haben, dass manchmal einfach zum Leben dazugehört, durchhalten zu müssen, dass es keine Lösung gibt, dass es auch keine großen Fanfaren gibt, die einen irgendwo begrüßen, wenn man was geleistet hat, dass man einfach richtig hart über längere Zeit durchhalten muss. Mhm. Und manchmal hat es dazu geführt, dass Menschen in furchtbaren Ehen zum Beispiel viel zu lange geblieben sind, weil sie dachten, ich muss das jetzt hier durchhalten. Es ist aber auch eine Stärke, die manchmal hilft, schwere Situationen auszuhalten. Und die braucht es in der Spitzenpolitik und auch im Top-Management leider immer noch.
Wenn das Herz Schaden nimmt, das wissen wir aus der Medizin, dann ist der ganze Körper gefährdet.
Und das Herz, das ist in dieser Analogie von Cem Özdemir der Wald. Und der ganze Körper, das ist dann ja wahrscheinlich unser ganzes Ökosystem oder das Klima. Ich weiß es nicht genau, aber wie auch immer die Metapher zu verstehen ist, auf jeden Fall geht es dem deutschen Wald gar nicht gut. Das ist jetzt per se nichts Neues. Was aber neu ist, sind die Erkenntnisse der großen Waldinventur, die alle 10 Jahre gemacht wird. Und aus diesen Ergebnissen wird nochmal sehr deutlich, was das bedeutet, wenn das Herz sozusagen ausfällt, in dem Fall vor allem für den Klimaschutz. Kann uns alles an Katrin Büsker genauer erklären? Hallo Ann-Kathrin, schön, dass du da bist.
Hi.
Also große Waldinventur, Erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Laufen da Leute mit Klemmbrettern durch den Wald und zählen die Buchen und Eichen und die Moosquadratmeter?
Ich glaube, das trifft schon ganz gut und wahrscheinlich haben die auch Maßband oder Zollstock dabei. Es gab tatsächlich 80.000 Inventurpunkte im deutschen Wald und da sind 100 Teams im Auftrag des Thüneninstituts durchmarschiert und haben dann die Bäume vor Ort wirklich ausgemessen. Also wie hoch sind die? Wie dick sind die auch? Was ist das für eine Sorte Baum und was wächst da tatsächlich auch alles drauf? Also man wollte wissen, wie alt sind die und im Grunde haben die geguckt, wie holzig ist eigentlich der deutsche Wald.
Okay, wie holzig ist der deutsche Wald? Spannend. Was ich jetzt schon mitbekommen habe oder was ich so als Message aus den diversen Schlagzeilen rausgelesen habe, ist, dass der Wald mehr CO2 ausstößt, als er aufnimmt. Also eigentlich, so wie ich das gedacht hätte, das Gegenteil von dem macht, was er eigentlich machen soll. Wie kann das sein?
Ja, im Grunde ist er nicht holzig genug, der Wald in Deutschland. Also es gibt tatsächlich zu viel Totholz. Wir haben ein Waldsterben und zwar insbesondere bezogen auf die Nadelbäume. Gerade die Fichte leidet sehr. Das haben vielleicht auch viele vor Augen, die irgendwie zum Beispiel im Sommer im Harz waren. Da hat es ja auch gebrannt in diesem Sommer und da sind einfach ganz viele dieser Nadelbäume, Nutznadelbäume, die eben tatsächlich zur Holznutzung gepflanzt worden sind, die sind tot. Sag ich jetzt als Norddeutsche in diesem Slang. Und das ist ein Problem, weil dadurch einfach total viel Holzsubstanz frei wird. Beziehungsweise es ist ja so, dass CO2 filtern die Bäume im Grunde aus der Luft und bilden daraus ihre Holzsubstanz. Und jetzt haben wir tatsächlich einfach viele tote Bäume, die fallen um oder stehen im Zweifelsfall auch noch da und geben dann aber wiederum CO2 an die Atmosphäre ab. Und davon gibt es schlichtweg zu viel, sodass der Wald an sich in seiner Gesamtheit in diesem Betrachtungszeitraum 2017 bis 2022, weil 2022, da sind diese Trupps durch den Wald marschiert, da hat der deutsche Wald tatsächlich seine CO2-Speicherfunktion nicht erfüllt, sondern hat stattdessen CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Also den Klimawandel, der ihm schadet, nochmal angeschaut.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, es gibt tatsächlich mehr totes Holz als gesundes Holz und dadurch dreht sich die Klimaschutzwirkung des Waldes sozusagen um und der bringt für den Klimaschutz gar nichts mehr, sondern ist eigentlich sogar schädlich?
Nee. Jein. Also okay. Es ist jetzt tatsächlich von den Mengenverhältnissen nicht so, dass die Hälfte des Waldes tot rumsteht und deshalb, ne, die genauen Zahlen suche ich jetzt nicht aus der Pressemitteilung mit den vielen Zahlen raus, aber es ist schon so, dass die Gesamtheit des Waldes, dem geht's schon gut. Bei der letzten Waldinventur 2012, da war es ungefähr die gleiche Masse an Kubikmeter Holz, die da war, wie jetzt. Nur eigentlich hätte es mehr werden müssen, weil der Wald seitdem ja gewachsen ist und weil wir auch ein bisschen mehr Wald haben. Aber genau das ist eben nicht der Fall, weil da auch die Folgen der Klimakrise reingerasselt sind und dem Wald geschadet haben und deshalb eben so viel Wald abgestorben ist. Mhm. Aber das ist jetzt tatsächlich insofern ein Problem für den Klimaschutz, weil eigentlich bräuchten wir eben diese natürlichen Senken, so nennt man das. Anders können wir Klimaneutralität tatsächlich auch gar nicht erreichen. Und der Wald erfüllt im Moment eben seine natürliche Funktion im Grunde nicht. Aber zu einem Teil tut er das eben doch, weil natürlich wächst ja auch immer noch Wald. Wir haben viele ältere Bäume, die wachsen nicht mehr ganz so viel, aber da, wo jetzt was abstirbt, da wächst auch was nach. Da wird CO2 gebunden in den nächsten Jahren. Aber wenn man eben zurückguckt auf diesen zeitlichen Abschnitt, da hat es nicht funktioniert. Der Wald ist immer noch wichtig für den Klimaschutz, aber er funktioniert einfach im Moment nicht so gut.
Okay, zu der Sache mehr Wald habe ich noch mal eine Frage. Also, weil ich habe jetzt heute so ein bisschen verstanden, flächenmäßig nimmt der Wald schon zu. Aber du hast jetzt gesagt, holzmäßig nimmt der Wald nicht zu. Wie passt das zusammen?
Tatsächlich ist es so, dass im Vergleich von 2012, das war die letzte Waldinventur, die muss nämlich alle 10 Jahre gemacht werden, im Vergleich zu 2022 haben wir ein bisschen mehr Waldfläche bekommen, weil einfach ein paar Stücke aufgeforstet worden sind. Grundsätzlich ist es ja so, dass Wald nicht umgewandelt werden darf, zum Beispiel in eine Wiese. Aber manchmal ist es schon so, dass ein Waldstück einem Bauprojekt weichen muss, aber dann muss an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. Oder auch irgendwo wird ein Bauprojekt gemacht und als Naturschutzausgleichsmaßnahme wird auch da dann andernorts was aufgeforstet, weil es besonders viele Punkte gibt, einen Wald zu pflanzen. So ist ein bisschen mehr Wald dazugekommen, aber das sind ja kleine Bäumchen, die da gepflanzt werden. Mhm. Und manchmal auch da, wo was abgebrannt ist, da erneuert sich der Wald von selbst. Das heißt, da stehen wirklich kleine, winzige Bäumchen. Das ist nicht allzu viel Biomasse. Und das ist ja das, worum es geht, wenn wir über die Klimaschutzwirkung reden. So ein richtig schöner, dicker Baum, der bindet natürlich viel mehr CO2 als so ein kleines so eine kleine Eiche, so eine kleine Buche, die sich da jetzt aus dem Waldboden heraus bewegt und die groß werden möchte. Sie kann im Laufe der nächsten Jahre noch total viel CO2 einlagern. Nur im Moment ist es halt nicht so richtig viel Biomasse. Und das ist das, was Sie sich angeguckt haben. Es gab diesen Referenzpunkt 2012 und wir sind dann 2017, nächster Referenzpunkt, war mehr Biomasse im Grunde da. Und von 2017 zu 2022 hat eben die Biomasse nachgelassen, weil so viele Bäume gestorben sind durch die Witterungseinflüsse. Ab 2018 hatten wir wirklich schwere Dürreprobleme. Das hat insbesondere dann den Nadelbäumen geschadet. Mhm. Und so hat dann eben die Biomasse nachgelassen und das CO2 in die Atmosphäre.
Okay, jetzt hast du die Dürre schon angesprochen als eine Ursache. Man hört das ja auch häufig, der Klimawandel ist schuld daran, dass es dem Wald so schlecht geht. Ist das tatsächlich der Haupt- oder der einzige Grund? Oder liegt es auch an uns Menschen, an der Forstwirtschaft zum Beispiel?
Also es ist nicht der einzige Grund, aber es ist tatsächlich der Hauptgrund. Aber auch die Struktur der Wälder ist ein Problem. Wir haben an vielen Stellen einfach so Monokulturen tatsächlich mit schnell wachsenden Nadelbäumen. Warum haben wir die? Weil der Wald genutzt wird, weil so ein schöner Nadelbaum einfach super schnell Holz entwickelt und man den dann auch nutzen kann. Und idealerweise würde man das ja auch tun. Also der Baum wächst, er bindet CO2, er wird gefällt, das Holz wird für irgendwas verwendet. Zum Beispiel wird ein Schrank draus gebaut, der über mehrere Jahre in einem Zimmer steht. CO2 ist gebunden. Alles Knorke. Genau das funktioniert aber nicht, wenn der Baum abstirbt. Und Fichten sind vergleichsweise schlecht in Sachen Klimaresilienz. Wir hatten, ich habe das schon gesagt, ab 2018 ja diese Dürresommer, die waren ein erhebliches Problem. Das Thünen-Institut weist auch darauf hin, dass es 2017 große Herbststürme gab, die auch nochmal einiges an Bäumen flachgelegt haben. Auch da ist einiges gestorben. Dann sind die Temperaturen das ideale Lebensumfeld für einen Endgegner der Fichte. Das ist der Borkenkäfer. Der mag das nämlich so schön muckelig warm.
Ich auch.
Der Leiter des Waldinventurprojekts vom Thünen-Institut, Thomas Riedel, der hat heute gesagt, bevor das durch die Klimakrise wärmer geworden ist, da hat so ein Borkenkäfer 3 Generationen im Jahr großgezogen. Inzwischen ist es so warm, dass ein Borkenkäfer 6 Generationen schafft. Das heißt, 6 Generationen Käfer, die sich wunderschön in den Baum hineinbohren können, findet der Baum nicht gut, stirbt der Baum. Und so führt tatsächlich dann der Klimawandel bzw. die Erderwärmung dazu, dass es den Bäumen wirklich schlechter geht. Sie sterben, das CO2 wird abgegeben und das wird noch schlimmer mit der Erderwärmung.
Aber wenn diese Fichten als Monokulturen, wenn die eigentlich gar nicht so resiliente, gute Wälder sind sozusagen, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen, ist das dann nicht okay, wenn man sagt, okay, die sterben ab, dafür mehr gesunder Mischwald?
Also mehr gesunder Mischwald, super, nur richtig doof, dass die Bäume halt absterben. Weil ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich wäre es viel besser, wenn die geerntet werden könnten und irgendwas draus gebaut wird. Möbel oder vielleicht sogar Häuser. Weil das bedeutet, dass das CO2 wirklich langfristiger gebunden ist. Wenn die jetzt absterben, dann kannst du mit dem Holz einfach nichts mehr machen. Das kannst du allenfalls noch vielleicht ein bisschen verfeuern. Aber dann wird das CO2 auch freigesetzt. Und wenn es als Totholz im Wald liegt, dann ist das zwar im ersten Moment ganz praktisch für die Biodiversität, weil sich im toten Baum ja auch was entwickeln kann. Andererseits, wenn so eine Monokultur komplett abstirbt, ist jetzt auch nicht so ein Riesenfaktor für die Biodiversität. Und tatsächlich ist es ja dann auch so, dass dieses Totholz irgendwann wahrscheinlich abgeräumt wird, damit neue Bäume wachsen können. Und ja, dann wird einfach CO2 freigesetzt. Mhm. Und genau das ist das Problem. Also, dass dann Mischwälder da entstehen, super. Nur, dass die Bäume halt sterben, das ist richtig uncool.
Und dieser Umbau hin zum Mischwald, weil das will man ja schon, mehr Mischwald, wenn ich dich richtig verstehe. Genau. Was genau wird da gemacht? Werden da gezielt bestimmte Bäume gepflanzt, die vielleicht resilienter sind, Bäume, die wir sonst irgendwie aus dem Mittelmeerraum kennen? Oder wird eher gesagt, okay, wir lassen den Wald einfach mal ganz in Ruhe und dann entsteht da hoffentlich wieder so wilder Urwald?
Alles davon, wobei wilder Urwald ist tendenziell eher nicht so das Ziel, weil es schon auch darum geht, die Wälder weiterhin zu nutzen. Also wir wollen ja tatsächlich auch Holz als Baustoff und gegebenenfalls vielleicht auch als Brennstoff weiterhin nutzen. Und tatsächlich ist gar nicht so hundertprozentig klar, was jetzt so die richtige Strategie ist. Da wird durchaus auch im Moment noch experimentiert. Welcher Baum wo am besten wächst, das weiß ja eigentlich die Natur am besten. Und wenn das jetzt der Mensch herausfinden will, auch nicht ganz so einfach tatsächlich. Und diese Idee, Arten von woanders zu nehmen, das klingt zwar im ersten Moment total attraktiv, nur dann weiß man nicht, was das tatsächlich für die Biodiversität heißt. Weil hier hat sich ja ein Ökosystem mit bestimmten Bäumen gebildet und von diesen Bäumen sind wiederum andere Arten abhängig. Seien es jetzt Mikroorganismen, seien es Pilze, seien es vielleicht auch andere Tierarten, die von diesem Baum abhängig sind. Und wenn dieser Baum jetzt weg ist und man stattdessen einen anderen Baum dahin stellt, ja, dann kann das unter Umständen tatsächlich für die heimische Flora und Fauna gar nicht so wirklich hilfreich sein. Also da ist dann sozusagen eine Lücke, die gerissen wird. Das könnte dann theoretisch wieder so eine Nische schaffen, in der sich dann neue Arten entwickeln. Aber so eins zu eins einfach einen Baum durch eine andere Art zu ersetzen, das birgt halt dann wiederum auch Schwierigkeiten. Deshalb ist Waldumbau insgesamt gar nicht so eine leichte Sache, für die es das eine Playbook gibt, was man irgendwie durchführt und dann wird, sondern da muss man wirklich auch, weil natürlich auch der Boden immer eine Rolle spielt dafür, wie sich auch ein Baum entwickelt, da muss man wirklich angepasst auf den Standort gucken und tatsächlich vielleicht auch manchmal die Natur machen lassen.
Und nun soll ja, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, das Bundeswaldgesetz reformiert werden. Ist das so ein Playbook dafür oder was ist da die Idee? Was soll da drin stehen?
Nee, das ist definitiv nicht das Playbook dafür. Also es soll schon den Rahmen für den klimagerechten Umbau des Waldes schaffen, so heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Das sind dann aber wiederum viele Teilaspekte, um die es in diesem Gesetz geht. Das ist jetzt schon mehrere Jahrzehnte nicht überarbeitet worden. Das heißt, da spielt im Grunde der Klimawandel noch überhaupt keine Rolle. Und es werden aber ganz viele Aspekte darin geregelt, die den Wald betreffen. So eine Frage, die zwischenzeitlich diskutiert wurde, war zum Beispiel: Dürfen MountainbikefahrerInnen nur noch auf Wegen fahren oder tatsächlich auch durch das Unterholz? Also das zeigt als Beispiel, glaube ich, die Kleinteiligkeit. Was dann schon mehr so an Waldnutzung und vielleicht auch Entwicklung ist, es sind Kahlschlagsregeln, die auch nochmal überarbeitet wurden. Da war dann die Frage, wenn man es jetzt doch macht, also einen Kahlschlag einer Fläche, ist das dann eine Ordnungswidrigkeit oder ist es vielleicht sogar eine Straftat? Jetzt ist es Ersteres geworden. Und insgesamt sagen Umweltverbände, dieses Gesetz ist viel zu lasch, das bringt eigentlich überhaupt nichts für den klimagerechten Umbau. Und Forstbetriebe sagen, nee, das Gesetz ist viel zu hart, das darf so auf gar keinen Fall entstehen. Cem Özdemir sagt, okay, wenn alle das irgendwie doof finden, dann passt es ja vielleicht im Mittel. Und die FDP sagt, nee, wir müssen das eigentlich gar nicht mehr ändern, wir sehen da gar keinen Bedarf, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. Also es gibt einen Entwurf, aber ob dieses Gesetz tatsächlich jemals geändert wird, also zu Ampel-Koalitionszeiten, ich würde da ein Fragezeichen dran machen.
Okay, dann machen wir hier erstmal ein Fragezeichen und ein Punkt, Punkt, Punkt vertagt aufs nächste Mal. Danke dir, Ann-Kathrin.
Gerne.
Das war eine sehr volle Episode von Der Tag zum Rückzug von Kevin Kühnert zu psychischen Belastungen im Politikbetrieb und zu den Belastungen und zur Gesundheit des Waldes. Jasper Barenberg und ich, Josephine Schulz, wir waren hier heute an den Mikrofonen, Rechnern und Telefonen und wir lesen dann auch gerne Feedback, wenn es welches gibt, an dertag@deutschlandfunk.de. Ja, bis dahin erstmal danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut.